Ich würde dann den nächsten Punkt Europatauglichkeit des Grundgesetzes in Punkt D aufrufen und die Sachverständigen, die in der letzten Reihe sitzen und ohne Mikrofone ausgestattet sind, bitten, sich in Reihen zu setzen, wo es Mikrofone gibt, und würde dann entsprechend der Anmeldungen diese Runde beginnen mit dem Kollegen Burgbacher von der FDP-Fraktion. Wir warten einen Moment, bis sich das alles gerüttelt hat. Das erhöht die Vorfreude auf Ihre Frage, Herr Abgeordneter.
Das ist aber schön. Ja, ich hätte eine Frage an Professor Mayer und Professor Müllers. Die Vielstimmigkeit Deutschlands in Brüssel wird ja immer wieder beklagt und es wird auch immer wieder gesagt, dass dadurch die deutschen Interessen eigentlich nicht adäquat im Ministerrat vertreten werden, weil es eben von Anfang an keine einheitliche Position gibt. Meine Frage nun an Sie natürlich, ob Sie diese Bedenken teilen und ob Sie es nicht für besser hielten, wenn wir wieder zum alten Zustand zurückgehen, denn wir wissen ja auch, wie eigentlich der heutige Artikel 23 zustande gekommen ist, also zurückkommen eigentlich zum Artikel 23 vor Maastricht. Und ob es nicht heißen würde, dass die Länder eigentlich adäquat vertreten sind, wenn wir eben dahin zurückgehen, ansonsten den Artikel 23, aber auch das Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union sonst bestehen lassen, ob damit nicht die Vertretung der Länder ausreichend gesichert wäre, andererseits eine adäquate Vertretung deutscher Interessen damit wieder möglich wäre.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Dr. Dressel, SPD-Fraktion.
Meine Frage geht an die Herren Professoren Mayer und Scharpf. Wie beurteilen Sie gerade die unterschiedliche Größe, Leistungsfähigkeit und Ausrichtung der 16 Länder der Bundesrepublik Deutschland unter dem Vorzeichen der Europatauglichkeit und der von Ihnen, Herr Professor Mayer, schon angesprochenen Reformbedürftigkeit des Artikels 29 hinsichtlich einer Länderneugliederung? Wie ist es rechtsvergleichend Ihrer Ansicht nach möglich, aus den Situationen in anderen Ländern, anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union hier Schlüsse zu ziehen?
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Dr. Geb, CDU-CSU-Fraktion.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich stelle eine einfache Frage und bitte Sie zu beantworten, Herrn Kirchhoff und Herrn Huber, nämlich beeinträchtigt die Abschaffung der Rahmengesetzgebung die Europatauglichkeit des Grundgesetzes?
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Ramelow, Fraktion Die Linke.
Ich würde gerne noch mal, also meine Frage richtet sich an Professor Möllers und Professor Götz. Ich würde noch gerne einmal präziser nachfragen nach dem Spannungsverhältnis zwischen den Landesregierungen und den Landesparlamenten. Ich hatte ja vorhin auch meine Frage an Herrn Glück im Hinblick auf den Lübecker Konvent gestellt. Da ging es ja um die Stärkung der Länderparlamente. Und an der Frage Europa sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die ich gerne präziser nachfragen möchte. Die Föderalismusreform soll im Artikel 23 Absatz 6 Grundgesetz die Beteiligungsrechte der Länder ändern, indem im EU-Ministerrat in Zukunft das Beteiligungsrecht durch einen Bundesratsvertreter alleine in den Bereichen Schulbildung, Kultur und Rundfunk das Mitspracherecht eingeräumt werden soll. Also in Zukunft ein Bundesratsvertreter vertritt offenkundig dann alle Länder und anscheinend auch alle Länderparlamente. Bisher hieß dies, wenn im Schwerpunkt ausschließlich Gesetzgebungsbefugnisse der Länder betroffen sind. Deshalb frage ich erstens, inwieweit wird dadurch die Beteiligung und die Mitentscheidung der Länder auf EU-Ebene eingeschränkt, insbesondere mit Blick auf die Information der Landtage und die Einflussmöglichkeit deren Europaausschüsse. Zweitens, wie kann innerstaatlich die Koordination von Bund und Ländern einschließlich der Parlamente, also Bundestag und aller Landtage, in der EU, in EU-Fragen verbessert werden? Oder wird das von Ihnen als in der vorliegenden Form als ausreichend betrachtet?
Vielen Dank. Die letzte Frage in dieser Runde geht an den Kollegen Abgeordneten Wolfgang Wieland, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da ausschließlich Mitglieder des Bundestages fragen, schlussfolgere ich beinahe, dass die Bundesratsvertreter völlig einverstanden sind mit den vorgeschlagenen Regelungen. Jedenfalls ist meine Frage, führt das alles zu einem Mehr an Europa-Tauglichkeit, was hier vorgeschlagen wurde? Oder ist es so, wie Professor Huber in seiner schriftlichen Stellungnahme gesagt hat, dass die fehlende effektive Durchsetzung nationaler Interessen auf europäischer Ebene nun gerade auch mit an diesem sogenannten Ländervertreter hängt nach Artikel 23 Absatz 6 und dass die ja hier vorgeschlagene obligatorische Bestimmung eines solchen Ländervertreters dann, wenn ich es im Umkehrschluss richtig sehe, sogar noch die Europatauglichkeit weiter vermindert. Meine Frage also, ich richte sie an die beiden Professoren Mayer und Möllers. Teilen Sie diese Einschätzung von Professor Huber? Was müsste geschehen, damit wir hier nicht nur ein Reformchen bestenfalls des föderalen Aufbaus haben, sondern eine wirkliche Reform, die wir uns ja als Überschrift vorgenommen haben?
Vielen Dank. Bevor ich zur Beantwortung das Wort erteile, würde ich gerne auf zwei Dinge hinweisen. Nämlich zum einen, wir sortieren hier nicht vor nach Fraktionen oder nur dem Deutschen Bundestag. Wir haben im Augenblick keine Fragen zu dem Komplex von der linken Seite, sind aber zulässig. Und zum Zweiten, damit der Sachverständige, obwohl er einen schönen Vornamen hat, nicht immer hier in die Geschichte eingeht als Professor Götz, er heißt wirklich Professor Götz Frank. Darauf wollte ich nochmal hingewiesen haben, damit wir das nicht falsch im Protokoll haben. Dann hat jetzt das Wort zur Beantwortung der ersten Frage der Professor Huber zu der Frage von Herrn Dr. Geb.
Herr Vorsitzender, ich kann es sehr kurz machen. Herr Geb, die Abschaffung der Rahmenkompetenz beeinträchtigt die Europatauglichkeit nicht. Wir haben bisher im Gegenteil das Problem gehabt, dass das Ineinandergreifen von Bundesrahmenkompetenz und Ausführungsgesetzgebungszuständigkeiten der Länder Europa politische Schwierigkeiten bereitet hat und auch zu einer Reihe von Vertragsverletzungsverfahren, die negativ für die Bundesrepublik Deutschland ausgegangen sind, geführt hat. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass die konkurrierende Gesetzgebung mit Abweichungsbefugnis, die im Wesentlichen an die Stelle der Rahmengesetzgebungskompetenz tritt, die Europataglichkeit des Grundgesetzes substanziell verbessert. Insofern kann ich einfach sagen, nein.
Vielen Dank. Dann geht das Wort jetzt an Professor Kirchhoff zur Beantwortung der Frage ebenfalls von Herrn Dr. Geb.
Herr Geb, ich kann das genauso kurz machen. Ich würde auch sagen, nein. Es kommen ja im Grunde genommen von den bisherigen Rahmenvorschriften nur Hochschulwesen, dann Naturschutz, Landschaftspflege, Bodenverteilung, Raumordnung und Wasserhaushalt in Frage. Das geht in die konkurrierende Gesetzgebung mit Abweichungsrecht. Also das wird eher das Ganze effektiver machen.
Vielen Dank. Dann kommt jetzt zur Beantwortung Professor Mayer zu den Fragen von den Kollegen Burgbacher, Dr. Dressel und Wieland.
Also es ist ja evident, dass der Artikel 23 in der vorgeschlagenen neuen Fassung ein von den Ländern erkämpftes Recht ist. Die Frage, ob es sinnvoll ist, den Ländern diesen Sieg zuzusprechen, meine Antwort ist eindeutig nein. Ich will das auch begründen. Es ist ja evident, dass Mitglied der Europäischen Union nicht die Länder sind, sondern die Bundesrepublik Deutschland. Das schmerzt sehr viele große Länder, weil sie sehr viel größer sind als viele andere Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft. Das ist sehr verständlich. Aber es ist nun mal so. Der zweite Punkt ist, Deutschland ist schlecht aufgestellt in Europa. Das liegt nicht an den Ländern zunächst, sondern es liegt zunächst am Bund. Und vielleicht ist die Gelegenheit gegeben, das Parlament mal daran zu erinnern, dass es ein Organisationsrecht hat, auch im Hinblick auf die Bundesregierung. Und was fehlt, ist eine einheitliche Vertretung in Brüssel, eine einheitliche Vertretung des Bundes in Brüssel, damit alle die Fäden zusammengezerrt werden können in Brüssel und nicht nach Ressorts Europapolitik gemacht wird. Oder nicht nur nach Ressorts Europapolitik gemacht wird. Das schwächt den Einfluss des Staates insgesamt. Und das ist, finde ich, schlecht. Die jetzige vorgeschlagene Regelung potenziert das Problem, weil sie nun so tut, als sei die Ländergemeinschaft, vertreten durch den Bundesrat, eigentlich auch Mitglied der Europäischen Union. Das ist sie aber nicht. Und es ist ja auch eigenartig, dass ein Bundesratsvertreter, ein Abgesandter des Bundesrats die Bundesinteressen zu vertreten hat, die in Brüssel zu vertreten sind. Eigentlich ein Widerspruch. Schlimmer noch ist, dass wir nicht Rücksicht nehmen auf die Tatsache, wie die Entscheidungsabläufe, die Entscheidungsvorbereitungen in Brüssel laufen. Auf diese haben wir keinen Einfluss. Und wenn man klug ist, wird man auf Dinge, auf die man keinen Einfluss haben, sich einrichten. Das tun wir nicht, sondern wir stellen unsere interne Kompetenzordnung in den Vordergrund und schließen daraus, wer in Brüssel und wie zu agieren hat. Dies ist in meinen Augen ein großer Fehler. Außerdem kann ich Ihnen garantieren, in 10 Jahren ist die nächste Verfassungsreform fällig. Und wie will der Bund eigentlich den Ländern verwehren, diese Kompetenz auf sämtliche Materien, wo er die ausschließliche Gesetzgebung hat, zu übertragen? Es gibt da überhaupt keinen Grund, dass nur diese 3 Belange der ausschließlichen Gesetzgebung hier genommen worden sind. Die sind im Augenblick werden sie besonders hochgehalten von den Ländern, das verstehe ich ja auch. Aber logisch ist das nicht, dass die Länder sagen, bei anderen ausschließlichen Gesetzgebungskompetenzen kann gefälligst der Bund reden. Das ist widersprüchlich. Nun kann man sagen, das ist halt der Kompromiss, aber es ist ein schlechter Kompromiss, wie ich meine. Ich möchte aber auch noch darauf hinweisen, dass die Illusion, es gäbe eine ausschließliche Gesetzgebung der Länder über die Kultur, eine Illusion ist. Alle öffentlichen Einrichtungen sind von Hause aus zur Kultur verpflichtet. Und die Kommunen nehmen das genauso wahr wie die Länder, wie der Bund. Wenn das nicht so wäre, dann könnte der Bund beim Kunst am Bau nicht entscheiden, welche Kunst er nehme, sondern das Sitzland der Bundeseinrichtung müsste das entscheiden. Das ist offensichtlich der Unfug. Es könnte keinen nationalen Musikpreis geben, sondern nur einen sozusagen von den Ländern gemeinsam gesponserten Musikpreis und so weiter und so fort. Das heißt, Kultur ist eine merkwürdige Materie. Erstmal ist sowieso keine originäre Gesetzgebungsmaterie, sodass also die Frage sofort auftaucht, wie ist das denn eigentlich, wenn in Brüssel irgendwas geredet wird, wo auch die Auslandsschulen zum Beispiel eine Rolle spielen? Nicht auch im schulischen Bereich hat der Bund Kompetenzen. Soll man es darauf den Schwerpunkt ankommen? Was ist der Schwerpunkt etc. etc.? Also es wird sicherlich auch noch interne Reibereien geben, aber die gibt es überall, sodass wir sagen, das ist für mich kein entscheidender Punkt. Sondern der entscheidende Punkt ist, dass wir schlecht aufgestellt sind und durch diese Regeln noch schlechter aufgestellt sein werden. Insofern, Herr Wieland, kann ich Ihnen nur sagen, die Europatauglichkeit Deutschlands wird nicht gestärkt. Ob die Europatauglichkeit der Länder gestärkt wird, da habe ich meine großen Zweifel. Denn wenn Sie nicht in Brüssel dabei sind, wenn die Abendessen sind, die informell, und die werden ja nicht abgehalten, ob da Gesetzgebungskompetenzen der Länder oder nicht in Frage stehen. Und wenn Sie nicht über die Materie hinweg Kompromisse schließen, Sie sind doch alle gewohnt, Kompromisse über die Kompetenzgrenzen, über die Sachzusammenhänge hinweg festzuschreiben. Das Antidiskriminierungsgesetz wird verschärft und zugleich wird die Landwirtschaft subventioniert. Was hat das miteinander zu tun? Nichts. Außer, dass das sozusagen Interessen von verschiedenen Gruppen der Politik sind. Glauben Sie, das sei in Brüssel anders? Wie wollen Sie das denn machen, wenn einer ist, der, ich habe aber nur Kompetenz für
diesen kleinen Bereich Schulfragen, die wir gerade hier behandeln. Ich kann leider nicht mit anderen kompensieren. Das ist der Unfug. Also ich würde Ihnen sehr empfehlen, das nochmal zu überlegen und auch die Länder versuchen, mal in sich zu gehen. Sie haben ja schon Botschaften in Brüssel, das ist schon ganz toll. Und ich möchte auch mal darauf hinweisen, welcher Widerspruch zu Artikel 32 besteht. Wenn es nämlich um Schulfragen geht, die wir durch völkerrechtliche Verträge schließen, haben Sie keineswegs einen Vertreter des Bundesrates, der die Verträge verhandelt, sondern das macht der Bund. Es gibt natürlich, und das ist natürlich sehr wichtig, Pflichten, sich rückzuversichern, was die Länder eigentlich wollen. Das ist doch selbstverständlich. Es kann ihnen auch übertragen werden im Einzelfall, die Vertragskompetenz zu diesen Sachen. Aber dass das in Brüssel im Augenblick etwas ganz anderes wäre, kann ich nicht sehen. Wir sind ein Außenspieler mit vielen Außenspielern zusammen in Brüssel. Also insgesamt gesehen, die Europataglichkeit wird nicht erhöht, sondern weiterhin vermindert, was ich bedauere.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Professor Möllers zu den Fragen der Kollegen Ramelow, Wieland und Burgbacher.
Ja, Herr Mayer hat das wunderschön gesagt. Ich kann mich dem eigentlich in den Grundzügen nur anschließen und es vielleicht nochmal etwas ausfächern. Man muss sich, glaube ich, erstmal klar machen, wenn wir uns andere föderale Ordnungen angucken, sagen wir mal die USA oder die Schweiz oder auch Spanien, in denen sozusagen die Untergliederungen eigentlich deutlich mehr politischen Gestaltungsspielraum haben und denen auch der Föderalismus als Regelung von faktischen gesellschaftlichen Unterschieden eigentlich viel ausgeprägter ist als bei uns, so kennen die natürlich auch keine Außenkompetenzen der Gliedstaaten. Das kennt Belgien und damit sieht man schon, dass es im Grunde so ein bisschen eine föderale Verfallserscheinung ist. Für föderale Systeme, die im Grunde nicht in der Lage sind, einen politischen Grundkonsens, eigentlich eine politische Einheit zu stiften und deswegen anfangen müssen, sich auf allen Fragen, auch auf Fragen der Außenpolitik im Grunde zu differenzieren. Dass das natürlich ineffizient ist, ist ganz klar, weil es ganz klar ist, dass die stärkste Verhandlungsposition immer die ist, die in irgendeiner Weise definiert ist. Ich meine, das war sozusagen selbst in der frühen amerikanischen Verfassung nie eine Frage, obwohl man sich über alles andere, inklusive Bürgerkrieg, hinterher noch nicht einigen konnte. Es kann nicht sein, eigentlich in einem auch durchaus ausdifferenzierten System, dass die Außenvertretung gespalten ist. Deswegen unterscheiden wir zwischen Innen und Außen. Deswegen muss natürlich der Bund die Interessen der Länder berücksichtigen. Das ist in Artikel 23 geregelt. Das ist aber auch ganz klar mit der Auslegung der Bundestreue durch das Bundesverfassungsgericht. Natürlich kann der Bund nicht irgendwie verhandeln und nicht bei den Ländern Rücksprache halten und die Meinung der Länder mit einbeziehen. Das muss zur Not halt irgendwie durchgesetzt werden. Aber das ist etwas ganz anderes. Ist es die Pflicht, sich nach innen abzustimmen? Die ist unbenommen, die muss sein. Ist etwas ganz anderes als das Recht der Länder nach außen zu vertreten. Das ist sehr eigenartig. Ich weise auf ein zweites hin, nämlich auf einen Trend in der europäischen Verfassungsentwicklung, der in dem Verfassungsentwurf schon deutlich wurde und der auf jeden Fall kommen wird. Was auf jeden Fall kommen wird und was auch absolut erwünscht ist, mit Blick auf eine Demokratisierung der Europäischen Union, wozu wir auch verpflichtet sind, mit Blick auf Artikel 23 Absatz 1 Satz 1, weil wir auch zur Demokratisierung der Europäischen Union beitragen müssen, ist eine Form von allgemeinem Rat. Wir wollen im Grunde keine Fachministerräte mehr, sondern wir wollen im Grunde, dass das gesetzgebende Organ, in dem die Mitgliedstaaten vertreten wird, durch immer dieselben Personen vertreten wird, damit wir nicht mehr so den Sieg der Fachministerräte, den Sieg der Sektoralisierung haben, indem die Umweltministerräte das eine machen und die Agrarministerräte das andere und eigentlich niemand mehr weiß, wie die Ressortinteressen abgestimmt werden, mit unglaublichen Transparenz- und Demokratieverlusten. Das ist ein Ziel, was eigentlich europapolitisch allgemein gewünscht ist. Wenn wir das bekommen, dann in der Tat ist es überhaupt nicht mehr nachvollziehbar und wahrscheinlich dann auch irgendwann mal europarechtlich schwer noch möglich, dass wir sagen, bei dem einen immer den allgemeinen Europarat haben, der gesetzgebend tätig wird, nur auf den Gebieten, die in die Verfassung in Artikel 23.6 des Vorschlages vorsieht, nur auf diesen Gebieten dann auf einmal eine Ländervertretung. Das wäre auch sehr eigenartig und das wäre einfach auf europäischer Ebene nichts anderes als eine Form von Demokratieverlust. Insofern ist ganz klar, dass natürlich die alte Regelung besser war und dass die Regelung praktisch nicht besonders gut geklappt hat, ist ja eine weitere Frage. Was Herr Mayer gesagt hat zu Fragen der Kulturpolitik, nicht wahr, auch dazu, dass sich Europa in irgendeiner Weise auch als Vielfalt darstellen muss, aber damit im Grunde auch diese Darstellung in irgendeiner Weise konsentiert sein muss zwischen den Mitgliedstaaten, das gilt natürlich für alle drei genannten Kompetenzen bis zu einem gewissen Grad. Herr Ramelow hat mich gefragt nach dem Verhältnis zwischen Landtagen und Exekutive. Auch hier ist klar, Artikel 23 Absatz 6 in der jetzigen Form ist natürlich erstmal eine Ermächtigung an die Staatskanzlei. Nicht? Also die Staatskanzlei machen jetzt hier die Politik, die Landtage werden davon nichts mitbekommen und ob das demokratisch ist, überlasse ich mal sozusagen den Parlamentariern selbst. Das ist also ganz klar ein Sieg des Exekutivföderalismus und der Politikverflechtung nur auf einer weitergehenden Ebene. Da muss man dann auch konsequent sagen und sagen, wenn man Parlamentarisierung wird, muss man vermutlich die parlamentarischen Gremien auf der europäischen Ebene stärken, nicht? Oder halt sehen, was die Landtage sonst so machen. Ist es aber trotz allem richtig, und darauf hat er mal ja auch schon knapp hingewiesen, dass natürlich die mangelnde Durchsetzungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland nicht alleine eine Schuld der Länder ist, sondern eine Schuld auch der Ressortstreitigkeiten. Wir sind nicht besonders gut organisiert, was unser Ressortauftreten angeht. Traditionell nicht. Wir haben irgendwie zu starke Ressortgrenzen. Wir sind nicht zu problemlösungsorientiert, sondern so sehr an unseren eigenen Kompetenzen orientiert, ob es nur die Ressorts sind. Aber natürlich auch, und das muss ich doch mal hier, wenn ich die Gelegenheit dann doch mal habe, sagen, natürlich auch eine Schuld der Landesparlamente und des Bundestages ist. Der Bundestag hat anscheinend wenig Selbstbewusstsein auf dem Gebiet der europäischen Integration. Und der Auftritt der Bundestagsabgeordneten in der mündlichen Verhandlung für den europäischen Haftbefehl war ja nun wirklich eine schreckende Dokumentation, dass der Bundesgesetzgeber eigentlich auch nicht mehr weiß, welche Kompetenzen er hat und welche eigenen politischen Gestaltungsspielräume er hat, wenn es darum geht, Vorgaben der europäischen Integration umzusetzen. Nehmen Sie sich ein Beispiel am House of Lords, die sagen, wunderbar beobachten und dokumentieren oder an anderen Parlamenten. Es ist Ihre Aufgabe, sich zu organisieren und es ist Ihre Aufgabe, Europa zu beobachten und Entscheidungen treffen zu können. Das kann Ihnen niemand abnehmen. Und es ist ganz klar, dass alle Internationalisierungsprozesse immer ein wenig auf Kosten der Parlamente gehen. Aber dieses Problem wird man sozusagen nicht wirklich nur institutionell lösen können. Das ist eine Frage des politischen Selbstbewusstseins des Parlaments. Insofern bin ich auch eher skeptisch, was sozusagen Kooperation zwischen Landtagen angeht, danach hat der Ramelow noch gefragt, oder zwischen Landtagen, Europaparlament und so, kann sich immer informell koordinieren, das ist gut, um damit sie Informationen bekommen, sicherlich, es wird aber die wirkliche Demokratiedefizite natürlich in irgendeiner Weise nicht kompensieren können. Europatauglichkeit, also das war nochmal die Grundfrage von Herrn Wieland, Europatauglichkeit ist natürlich eingeschränkt durch Artikel 23 Absatz 6. Sie würden auch im Interesse der Länder letztlich, nämlich das gesamtstaatliche Interesse kann auch nichts anderes sein als das Interesse der Länder in diesem Zusammenhang, natürlich besser fahren, wenn sie ihn abschaffen würden. Man könnte sagen, die jetzige Reform ist in gewisser Weise eine Schadensbegrenzung gegenüber dem im Moment geltenden Recht, weil wir zumindest mal definierte Titel haben. Aber im Grunde wäre es eine saubere Lösung und auch eine Lösung, die keinerlei Widerspruch hätte zu einem demokratischen Bundesstaat, wenn das Außenvertretungsrecht der Bundesrepublik Deutschland allein beim Bund liegt.
Vielen Dank. Wir kehren noch mal ganz kurz zurück zu Herrn Professor Mayer. Der hatte nämlich vergessen, die eine Frage von dem Kollegen Dr. Dressel zu beantworten. Das holt er jetzt nach.
Ja, ich mache es ganz kurz. Es geht um Artikel 29. Es ist ja evident, dass mittlerweile die Debatte über Länderzusammenschlüsse doch selbst auf der Politikebene geführt wird. Nicht so, dass man sagt, man will es morgen machen, aber vielleicht in der nächsten Generation, hat ein nicht unwesentlicher Vertreter einer großen Partei gesagt. Die Frage ist nur, ob wir die Grundgesetzänderung nicht dazu nutzen, solche Bestrebungen jedenfalls überhaupt denkbar und möglich zu machen. Der Artikel 29 ist ja ein Neugliederungsverhinderungsartikel. Und der müsste in meinen Augen geändert werden. Danke.
Vielen Dank. Dann kommt jetzt Herr Professor Frank mit der Antwort auf die Frage des Kollegen Ramelow.
Wenn man sich die Entwicklung um die europäische Fernsehrichtlinie noch einmal in Erinnerung ruft, dann wird einem klar, wie es zu dieser Entwicklung des Artikels 23 kam und auch plausibel, warum diese Entwicklung jetzt noch weiter vorangetrieben werden soll. Ob sie richtig ist, möchte ich noch dahingestellt sein lassen. Aber bei der europäischen Fernsehrichtlinie wachte man ja wie aus einem bösen Traum auf und stellte fest, unsere föderale Ordnung, in der selbstverständlich Rundfunkangelegenheiten Ländersache sind, werden durch ein völlig anderes Rechtsverständnis, das eben auf diese föderale Ordnung der Bundesrepublik keine Rücksicht nimmt, auch keine Rücksicht nehmen muss, auf europäischer Ebene unterlaufen. Das heißt, die europäische Fernsehrichtlinie hat ja in ganz wesentlichen Bereichen, ich denke nur an die Werbung, ganz andere Regelungen getroffen, als wir das auf Landesebene in unseren Landesrundfunksgesetzen oder Landesmediengesetzen vorgesehen hatten. Das war der Ausgang für einen Konflikt, wenn ich mich recht entsinne, zwischen Bayern und dem Bund. Und das Bundesverfassungsgericht hat seine Entscheidung in dem Sinne, wie eben auch schon angesprochen, getroffen. Da gilt der Grundsatz des bundesfreundlichen Verhaltens, des länderfreundlichen Verhaltens. Aber die Bundesregierung ist ja hier als ein Mitglied eines europäischen Organs tätig geworden. Insofern ist das rechtens. Und das war der Auslöser für dieses Abstimmungsverfahren, was man jetzt in Artikel 23 seit etlichen Jahren, seit 1994 kennt. Was wiederum bei den europäischen Partnern Verwirrung hervorruft, weil man nicht so recht weiß, an wen man sich wenden soll. Und jetzt kommt die Reaktion und sagen, da benennen wir eben einen Vertreter. Also insofern ist die Entwicklung irgendwo nachvollziehbar, ich würde sagen geradezu folgerichtig. Aber die Probleme, die sich daraus ergeben, die sind natürlich schwerwiegend. Sie fragen, Herr Abgeordneter, danach, wie soll die Landtage das kontrollieren können, was dieser Vertreter sagt. Immerhin, die Landtage haben die Möglichkeit, das Verhalten ihrer Regierungen im Bundesrat im Landtag zur Sprache zu bringen, auch im Hinblick auf Europa. Aber das wäre ja hier gewissermaßen nur eine vermittelte Kontrolle, denn das ist der gewählte Vertreter wiederum des Bundesrates und damit aller dort drin repräsentierten Regierungen. Also eine solch vermittelte Kontrolle ist mit Sicherheit schwerer organisierbar als die Kontrolle, die wir bisher gekannt haben. Wie war denn das Verhalten unserer Regierungsmitglieder im Bundesrat? Das muss man sehen. Und natürlich Legitimationsfragen, ist das eigentlich denkbar, dass als Außenvertretung, aber das haben meine Kollegen ja eben auch schon angesprochen, ein Bundesratsvertreter in Brüssel auftaucht und ja, letzten Endes die Frage, ob nicht a priori der Gesamtstaat für die Vertretung auch auf Dauer berechtigt sein muss. Aber das Ausgangsproblem bleibt, nämlich das Ausgangsproblem, dass auf die Art und Weise unsere Kompetenzenordnung immer wieder in Gefahr ist, unterlaufen zu werden. Trotz Abstimmungsverfahren, wie wir es bisher haben. Das heißt, ich sehe noch keine Lösung. Die Lösung, die hier vorgeschlagen worden ist, einen Vertreter zu benennen, ist fast wie das Durchhauen des gordischen Knotens. Aber der hinterlässt ja auch Wunden und hinterlässt auch Nachteile. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Die Antwortrunde beschließt jetzt Herr Professor Schaap mit der Frage des Kollegen Dr. Dressel.
Die Ungleichheit zwischen den Ländern, zwischen den Großen und den Kleinen, den Leistungsfähigen und den weniger Wirtschaftskräftigen ist, glaube ich, kein Problem für den europäischen Standort, für die Leistungsfähigkeit Deutschlands im europäischen Standortwettbewerb. Kein Problem an sich. Im europäischen Vergleich gibt es 18 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die kleiner sind als Nordrhein-Westfalen. Und es gibt auch einige, die sind kleiner als das Saarland und Bremen. Und alle diese Mitgliedstaaten schlagen sich schlecht und recht, manche sehr gut, manche sehr viel besser als wir im europäischen Standortwettbewerb. Der Unterschied ist, dass alle diese Mitgliedstaaten gesetzgeberische und finanzwirtschaftliche Autonomie haben, die weit über das hinausgeht, was die deutschen Länder haben. Und insofern haben wir in der Tat in Europa ein Problem, das sich aus der mangelnden Autonomie der Landespolitik im europäischen Standortwettbewerb ergibt. Nun versuchen wir hier in der Föderalismusreform die Autonomie der Länder zu erweitern. Und da dann schlägt in der Tat die Unterschiedlichkeit zwischen den Ländern, zwischen den Großen und den Kleinen und zwischen den Wirtschaftsstarken und Wirtschaftsschwachen sehr stark als Beschränkung zu. Wir haben gesehen in den Diskussionen, wir haben es in der Kommission gesehen, wie wegen der Unterschiedlichkeit zwischen den Ländern die Möglichkeiten der Übertragung von Gesetzgebungs- und Steuerkompetenzen auf die Landesebene immer wieder enger beschränkt worden ist. Und das, was jetzt herausgekommen ist, ist aus meiner Sicht sehr, sehr wenig. Insofern gibt es einen Zusammenhang. Es gibt auch einen Zusammenhang, was die Strategiefähigkeit der Bundesrepublik insgesamt im europäischen Prozess angeht, weil die Unterschiedlichkeit zwischen den Ländern natürlich auch ein enormes Hindernis darstellt für die Ausbildung des gemeinsamen Standpunkts der Länder im Bundesrat, an den dann die Verhandlungsstrategie der Bundesregierung gebunden sein soll. Deswegen kommt die Festlegung der deutschen Position sehr oft erst so spät im Prozess der europäischen Willensbildung, dass die Entscheidung eigentlich schon gelaufen ist und die Bundesregierung dann nur noch die Möglichkeit hat, sich überstimmen zu lassen oder sich der Stimme zu enthalten. Dazu kommt der Ausbau der Landesvertretungen in Brüssel, die als Lobby in eigener Sache mit ganz unterschiedlichen Interessen auftreten, sodass die Partner in Europa sehr oft nicht wissen, was denn nun eigentlich die deutsche Position ist. Sei, weil so viele unterschiedliche deutsche Stimmen im Prozess versuchen, unterschiedliche Interessen durchzusetzen. Insofern haben wir indirekt sehr große negative Rückwirkungen der Unterschiedlichkeit der Länder auf die Strategiefähigkeit der Bundesrepublik und damit auch auf die Durchsetzung europäischer Interessen. Trotzdem bin ich sehr skeptisch, dass man diesen Problemen abhelfen könnte mit einer Neugliederung des Bundesgebiets. Ich war 1972 in der damaligen Ernstkommission und wir haben damals für Westdeutschland eine Lösung vorgeschlagen, die zu 5 oder 6 etwa gleich großen, etwa gleich leistungsfähigen Ländern geführt hätte. Diese Möglichkeit haben wir heute nach der Wiedervereinigung nicht mehr, auch wenn einige Bereinigungen im Verhältnis Berlin-Brandenburg oder Hamburg-Schleswig-Holstein oder vielleicht sogar Saarland-Rheinland-Pfalz denkbar wären. Es wird trotzdem nicht zu einer Angleichung der Leistungsfähigkeit dieser Länder kommen. Wir müssen also mit diesen Problemen weiterleben. Und deswegen ist die einzige Hoffnung, die wir aus diesem Versuch der Steigerung der Europataglichkeit des Grundgesetzes schöpfen können, die Selbstverpflichtung in der Koalitionsvereinbarung und in den Gesprächen zwischen Bund und Ländern auf eine Verbesserung der Zusammenarbeit in Europafragen. Das muss gelten, Herr Mayer hat darauf hingewiesen, für die Koordination innerhalb der Bundesregierung. Das muss gelten für die wechselseitige Information, vollständige Information, frühzeitige Abstimmung zwischen Bund und Ländern. Das wird alles nicht wahnsinnig viel bringen. Wir werden immer Nachteile haben. Wir werden vermutlich weiterhin der Mitgliedstaat der Europäischen Union sein, der am häufigsten überstimmt wird. Aber damit müssen wir dann vermutlich leben.